Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Großartig, dass ihr euch aufgemacht habt, um heute Morgen gemeinsam Gottesdienst zu feiern. In der Vorbereitung für diese Predigt habe ich von einer interessanten Bekehrung gehört, die ich gerne mit euch zum Einstieg teilen möchte. Es geht um den ehemaligen Co-Dekan der Uni Kassel, seines Zeichens Matheprofessor und eine Säule der in Kassel aktiven Navigatorengruppe. Dieser Mann soll ein blitzgescheiter Mann sein. Ich denke, sein Beruf spricht dafür sich. Matheprofessor wird man ja nicht im Vorbeigehen. Aus einem ungläubigen und atheistischen Elternhaus stammend, war es aber genau dieses Vertrauen auf den eigenen Verstand, welches ihn im Weg stand, zum Glauben zu kommen. Er hielt einen Retter in seinem Leben für unnötig. Er wollte sich völlig und ausschließlich auf seinen Verstand verlassen und hielt es für Schwäche, sein Leben in die Hände Gottes zu legen. Sein Verstand versetzte ihn in die wunderbare Lage, Bekanntschaften zu machen und Leuten zu imponieren. Als ihn in den ersten Monaten seines Studiums eine Erkältung getroffen hatte, fiel er für einige Wochen aus dem Lernbetrieb heraus. Das bedeutete, dass er nicht mehr an Lerngruppen und Vorlesungen teilnehmen konnte. Während dieser Zeit fühlte er sich zunehmend einsam. Plötzlich war da niemand mehr von den ach so blitzgescheiten Mitstudierenden, die ihn immer so geschätzt hatten. Fast schon so, als wäre er nie da gewesen. Eines Tages standen aber doch zwei Kommilitonen vor seiner Tür. Beide waren überzeugte Christen, die ihm ein Netz Orangen vorbeibrachten und die damit einen kurzen Moment der Teilhabe nach ihm sehen wollten. Ihnen sei nämlich aufgefallen, dass er nicht bei den Lernstunden aufgetaucht war. Und deswegen wollten die beiden mal nachsehen, ob alles okay ist und ihm gute Besserung wünschen. Diese kurze Begegnung änderte auf wundersame Weise alles in seinem Leben. Nachdem er wieder gesund geworden war, machte er sich auf und besuchte die christliche Studentengruppe an der Uni. Er begann sich für den Glauben zu interessieren, schloss sich den Navigatoren an und bekehrte sich schließlich zu Jesus Christus. Das Gefühl, von anderen in der eigenen Not gesehen zu werden, half ihm, sich in Bewegung zu setzen. Soweit ich weiß, unterstützt dieser Mann auch noch bis zum heutigen Tag die jungen Christen an der Uni und schenkt ihnen Orientierung und das Gefühl, angenommen zu sein. Er verbreitet die frohe Botschaft Jesu. Alles nur, weil Gott zwei junge Studenten mit ein paar Orangen ausgerüstet hat, um ihnen in seiner Einsamkeit zu begegnen. Mit diesem sehr kurzen Moment der Aufmerksamkeit nahmen die beiden sich ein bisschen Zeit und konnten damit eine große Wirkung in seinem Leben erzielen. Ich finde dieses Zeugnis wunderbar. Es bringt uns gedanklich auch direkt in das Thema des heutigen Textes. Es soll heute nämlich um die Taten gehen, zu denen wir durch Gottes Gnade motiviert werden. Für den heutigen Bibeltext habe ich die vom Bund vorgegebene Textstelle aus Jakobus 2, 14 bis 17 genommen. Und ich muss sagen, der Text hat mich ganz schön herausgefordert. Ganz allgemein, was hat es denn mit dem Jakobusbrief so auf sich? Jakobus, ein leiblicher Bruder Jesus, gilt als Verfasser dieses Briefes. Der Adressat dieses Briefes wird als 12 Stämme Israels über die ganze Welt verstreut lebend aufgeführt. Der erste Pastor, der jungen Gemeinde in Jerusalem war nach Apostelgeschichte 14 ein Jakobus. Und dieser Brief nach Art und Inhalt wäre genauso ein denkbarer Brief eines besorgten Pastors an junge und sich formende Gemeinden in aller Welt. Gemeinden, die sich mit theologischen Praktiken und Lehren des Judentums auseinandersetzen mussten. Eine Herausforderung für diese jüdischen Christen war es zum Beispiel, von einer sehr strukturell gesetzlichen Kontext und Umgebung heraus in die volle Freiheit des Glaubens zu kommen. Das extreme Befolgen von Gesetzen drohte in das gegensätzliche Extrem umzuschlagen. Zuvor der Versuch, das Gesetz bis zum Buchstaben hin zu befolgen, und nun drohte die Passivität im Glaubensleben. Viele Verse im Jakobusbrief haben einen belehrenden Charakter und sind geschrieben aus einer autoritären Position gegenüber den Empfängern. Es geht hier um waschechte Probleme einer etwas etablierteren Gemeinde. Konflikte, die zwischen armen und reichen Gemeindemitgliedern entstanden sind. Im zweiten Kapitel gibt es hierzu gleich zwei Beispiele. Im ersten Beispiel wird das äußere Ansehen der Person behandelt. Und in unserem zweiten Beispiel wird das Thema das Gebot der Nächstenliebe ganz praktisch behandelt. Wir lesen einmal zusammen den Text aus Jakobus Kapitel 2, die Verse 14 bis 17. Wir können das auch einmal anwerfen. Ich mach mal kurz. In der Basisbibel ist dieser Abschnitt betitelt mit der Überschrift »Der Glaube führt zu Taten«. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich alleine und ist tot. Jakobus wirft hier eine zentrale Frage auf. Was nützt einem der Glauben, wenn er nicht gelebt wird? Oder vielleicht etwas anders, was für eine Art Glauben ist das, der keine Taten vorweisen kann? Diese Frage wird durch ein Beispiel verdeutlicht. Es geht um einen Bruder oder eine Schwester, die unter Mangel leidet. Kleidung und Nahrung stehen hier stellvertretend für alle Nöte des menschlichen Lebens. Diesem Menschen in der Not wird nicht geholfen, sondern ihm wird mit frommen Floskeln begegnet. Geh hin in Frieden, du sollst es warm haben und du sollst satt sein. Derjenige, der so eine Aussage tätigt, ist sich also der Not des Gegenübers bewusst, bietet aber lediglich religiöse Floskeln zur Linderung des Leids seines Gegenübers an. Jakobus wirft die Frage auf, was nützt dies nun dem Leidenden? Echter Glaube und die Werke, die ihn begleiten, bestehen neben den geistigen Dingen auch aus der Sorge um die grundlegendsten Bedürfnisse der Menschen um mich herum. Die Bedürfnisse nach Trost, Schutz und Nahrung. Ich sehe den Bruder oder die Schwester, die in ihrem Mangel leidet, und begegne dem Leid praktisch, statt es mit frommen Floskeln beiseite zu wischen. Ein Beispiel in dieser Art wäre das Gebet für einen anderen in der Not. Es ist nie verkehrt, für jemanden in Not zu beten. Gebet ist eigentlich immer eine gute Idee. Aber manchmal kann es besser sein, jemanden praktisch zu helfen und dafür vielleicht etwas weniger zu beten. Stellt euch zum Beispiel vor, wir wären zusammen auf einem Umzug. Es kommt der schwierigste Moment des ganzen Tages. Jeder hatte gehofft, sich davor zu drücken Und dennoch ist es irgendwie an Marcelino hängen geblieben, die Waschmaschine alleine runterzutragen. Was denkt ihr nun, worüber Marcelino sich mehr freuen würde? Über ein paar helfende Hände an der schweren Waschmaschine natürlich. In diesem Zusammenhang muss ich an einen gängigen, aber sehr gefährlichen Ratschlag denken. Gelegentlich wird bei besonders schweren Problemen behauptet, du musst mehr beten. Oder etwas schärfer, du betest nicht genug. Damit ist eigentlich ein gut gemeinter Ratschlag gemeint. Denn mehr beten ist generell etwas Gutes. Mehr Zeit im Alltag mit Gott zu verbringen, ist eine segensvolle Idee. Aber der Ratschlag, du musst mehr beten, ist ein Vorwurf und kann enormen Schaden anrichten. Falsch gehört, kann dieser Satz auch so klingen. Du tust als Christ einfach noch nicht genug, um dir Gottes Ohr zu verdienen. Diese Aussage ist schlichtweg falsch. So eine Aussage lässt sich mit dem Scheinsegen in dem Beispiel von Jakobus vergleichen. Manchmal benötigen Menschen in Leid und Not ein paar Ohren, die bereit sind zuzuhören. Einfach nur ein paar Ohren. Generell, das möchte ich hier abschließend nochmal betonen, generell kann Gebet heilend wirken und es ist niemals eine schlechte Idee zu beten. Manchmal ist es aber vielleicht auch dran, praktisch zu helfen. In diesem Konzept des lebendigen Glaubens von Jakobus steckt aber noch ein anderer Konflikt. Paulus schreibt, allein aus Gnade sind wir gerettet und das nicht aus Werken. Das ist so die zentrale These des Römerbriefs. Und genau das hat mir in der Vorbereitung einige Schwierigkeiten bereitet. Auf der einen Seite also Paulus, der behauptet, allein die Gnade Gottes rettet, und auf der anderen Seite Jakobus, der behauptet, ein Glaube ohne Taten wäre ein toter Glaube. Wie geht das nun zusammen? Beide Aussagen sind grundsätzlich nicht gegensätzlich, sondern eher ergänzend zueinander zu verstehen. Ich möchte zunächst einmal Paulus' Position ergänzen mit einer Stelle aus Epheser Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Denn wir sind Gottes Werk. Aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Gott selbst hat es im Voraus für uns bereitgestellt, damit wir unser Leben entsprechend führen können. Aus Epheser Kapitel 2, 8 bis 10. Wir sind alle gerettet aus reiner Gnade. Niemand kann sich diese Rettung in Jesus verdienen. Wir werden von Gott nicht gerettet, weil er uns das als Anerkennung eines guten Lebensstils oder Ähnlichem gibt. Die Gnade Gottes kann ich mir nicht verdienen. Gott hat das viel besser gemacht. Gott hat seine Gnade einfach allen Menschen angeboten. Und wer diese annehmen will, kann die Gnade Gottes annehmen. Jesus ist direkt für alle Sünde am Kreuz gestorben und hat damit auch allen die rettende Gnade Gottes offenbart. Jeder kann die rettende Gnade Gottes durch den Glauben annehmen und ist gerettet. Der Zugang zu Gott ist frei. Das ist wunderbar. Wir lesen noch einmal in Vers 10, wozu Gott uns geschaffen hat. Vers 10, aufgrund unserer Zugehörigkeit zu Christus Jesus hat er uns so geschaffen, dass wir nun das Gute tun. Als Gerettete Christen hört unser Weg mit Gott nicht durch seine Rettung auf. Wir beginnen unser Leben zu Gott hin nach unserer Bekehrung. Durch die Nachfolge Jesus begeben wir uns auf einen Lebensweg hin zu Jesus. Aber genau auf diesen Weg setzt meines Erachtens Jakobus ein. Wir gehen auf unseren Weg und prüfen und richten uns immer wieder neu aus nach unserem Heiland Jesus Christus. Ohne dass wir im Glauben immer wieder neu nach Jesus uns ausstrecken, drohen wir im Glauben abzuflachen. Anders ausgedrückt, wenn ich nichts in meinem Leben tue, um meinen Glauben zu leben, lebt mein Glauben dann noch? Aber manchmal gehen wir auch durch schwierige Phasen. In solchen Phasen tut es echt gut, wenn jemand mit Orangen vorbeikommt. Gott selbst ist in uns, in Jesus, im Leid entgegengekommen. Für jeden einzelnen seiner Kinder war Gott bereit, einen unfassbar großen Preis zu zahlen. Für die Sünde aller ist Gott selbst in Jesus ans Kreuz gegangen. Auf Golgatha hat er bezahlt für unsere Sünde, um uns mit Gott zu versöhnen. Jesus selbst ist bis in den Tod und zur Auferstehung gegangen, um uns dort, wo jeder Einzelne steht, abzuholen. Und er hält uns immer wieder neu die Hand hin. Jakobus sieht den Lebensweg mit Jesus als einen praktischen Prozess hin zu Gott. Wir wenden uns in der Bekehrung Gott zu und Gott selbst hat für unsere Verfehlung den Preis bereits bezahlt. Diese Bekehrung ist aber kein einmaliges Happening ohne Folgen, sondern Gott möchte den Weg mit uns zusammengehen. Er ermutigt uns durch den Heiligen Geist zu guten Werken. Gott ermutigt uns, mit unserem Glauben rauszugehen. Wir dürfen uns immer wieder neu auf ihn ausrichten. Gott ermutigt uns, die Nöte und Ängste und Bedürfnisse der Menschen um uns herum zu sehen und diesen mit einem offenen Ohr zu begegnen. Amen.